Hallo, mein Name ist Christian Neubacher, im Namen vom Drehbuchforum herzlich willkommen heute Abend zu Let's Talk About Scripts. Wir haben heute Jessica Hausner zu Gast mit Little Joe. Die Moderation macht die Sandra Bohle. Ich darf kurz unsere Gäste vorstellen. Es ist eine ganze Liste mit Preisen und Filmen. Wenn ich was ganz Wichtiges vergesse, bitte. Ja, genau. Sie ist Mitbegründerin von Coop 99, Produktionsfirma, zusammen mit Barbara Albert, Antonin Swoboda und Martin Schlacht. 2001 war La Fiorita mit dem Filmpreis auf der Biennale. 2005 kam Hotel, hat den großen Diagonale-Preis gewonnen, den Thomas Kluch Drehbuchpreis. 2009 Lourdes, hat ebenfalls den Thomas Kluch Drehbuchpreis bekommen, den Wiener Filmpreis, bester Spielfilm, europäischer Filmpreis, beste Schauspielerin, hat den Fripreschi-Preis bei der Internationalen Biennale in Venedig gewonnen. 2015 Amour Fou, österreichischer Filmpreis, bestes Drehbuch. 2019 kam dann schon Little Joe, hatte seine Premiere in Cannes und gewann dort für die beste Schauspielleistung. Little Joe hat sie Regie geführt und zusammen mit Geraldine Bayard das Drehbuch geschrieben. Die Sandra Bohle ist Ihnen vielleicht auch schon bekannt als Dramaturgin und Drehbuchautorin. Sie unterrichtet an der Filmakademie Wien und sie war Geschäftsführerin vom Drehbuchforum Wien. Sie ist im Vorstand vom Drehbuchforum. Danke ans Depot für wieder mal hier Gast sein dürfen. Und noch eine Werbung für uns nächste Woche. Wir haben zwei Veranstaltungen. Am Dienstag haben wir eine Exkursion, Arbeit Alltag Welt, die führt uns zur Strahlenschutzbehörde. Das ist der erste Teil zu Atomreaktoren. Der zweite Teil führt uns im Dezember, 9. in den einzigen Atomreaktor, den es in Österreich gibt. Und am Mittwoch haben wir die Veranstaltung Transkript am Abend. Das wird bei uns neben meinem Büro sein, in der Stiftgasse, zum Thema Komposition, Filmton und Musik. Ja, dann übergebe ich an Sandra Bohle. Danke.
Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich bin mir sicher, dieser Abend wird kurzweilig, weil ich Jessica kenne und weil ich weiß, wie spannend sie ist. Ich möchte kurz den Ablauf umreißen. Ich würde gerne beim Großen beginnen, dann ins Detail gehen, zu Drehbuchfragen und dann wieder aufmachen ins Große, wo dann vielleicht auch noch Zeit bleibt für andere Dinge, die nicht das Drehbuch betreffen. Ich schlage vor, dass ich zuerst mal mit Fragen beginne und ein bisschen später auch Fragen eröffne, falls von Ihnen was kommt. Wenn was ganz dringend dazwischen ist, ich werde immer wieder ins Publikum zeigen, dann kann man auch schon vorher winken, bevor ich offiziell die Fragen zu Ihnen öffne. So viel zu dem Abend. Jessicas Geschichte ist ja eigentlich wie eine Erfolgsgeschichte, liest sich das. Seit der Filmakademie schon, wo wir auch mehr oder weniger gemeinsam studiert haben, war seit ihrem ersten Kurzfilm Flora, mit dem sie an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat der Preisregen nicht aufgehört. Jeder Film war bei internationalen Festivals vertreten, wie Christian schon einleitend gesagt hat, Venedig, Toronto, Locarno und vor allem Cannes. Fast alle oder alle Langfilme waren in Cannes.
Außer Lourdes. Der war in Venedig.
Gut. Little Joe ist eigentlich der bisherige Höhepunkt, weil er im Festival von Cannes geladen war und auch Emily Beecham den Preis für die beste Schauspielerin gewonnen hat. IndieWire das möchte ich zitieren, weil mich das begeistert hat, jetzt in der Vorrecherche. Es schreibt, Jessica Hausner ist eine der wenigen zeitgenössischen Filmemacherinnen, die es verdienen, als Kubricks Erben betrachtet zu werden, und ihre Kontrolle über ihr Werk sei auch in Little Joe nach wie vor überragend. Hast du das gelesen?
Nee, aber das wurde schon oft zitiert, ich werde öfter auf das angesprochen. Ja. Was schreibt er? Ihre Kontrolle über ihr Werk?
Ja. Interessant. Sei auch in Little Joe nach wie vor überragend.
Sehr gut. Das ist wahrscheinlich die offensichtlichste Verbindung zu Kubrick, die Kontrolle. Ja. Weil sonst weiß ich jetzt nicht genau. Ja.
Ich wollte dich jetzt einleitend fragen, war es wirklich, lief es wie am Schnürchen, oder war diese Reise von damals, von Flora bis jetzt, auch ein Kampf, oder gab es auch Widerstände, an die du dich erinnerst?
Das ist eine interessante Frage eigentlich, wenn man das sonst versucht zu verheimlichen, diese Tiefpunkte. Also nein, es lief nicht wie am Schnürchen. Es gab durchaus Tiefpunkte, und zwar vor allem eben auch in der Hinsicht, dass ich Phasen hatte, wo ich mir nicht sicher war, ob das, was ich mache, gut ist oder ob das genau das ist, was ich wirklich machen will, und ob ich das, was ich erzählen will, so erzählen kann, wie ich es erzählen will, und die anderen verstehen das dann auch. Also diese Kette der Kommunikation, wo am Ende dann ein Zuschauer das verstanden hat, was ich hätte sagen wollen, das finde ich immer noch mysteriös, und ich glaube, ich bin dort auch noch nicht angelangt, dass es wirklich so ist. Es versteht immer noch jeder irgendwie was anderes, als was ich ursprünglich hätte sagen wollen, aber es gibt mittlerweile, zumindest ist es ein positives Missverständnis. Also es stört die Leute nicht mehr so, oder es stört mich nicht mehr so, dass die Leute was anderes verstehen, als ich hätte erzählen wollen, weil sie immerhin irgendwas herauslesen können aus den Filmen. Während ich habe einen Film gemacht, der hieß Hotel, das war 2004. Und dieser Film, das ist so wie so ein kleiner Bruder von Little Joe, weil Hotel hat eigentlich eine bisschen ähnliche Grundvoraussetzung. Es ist auch ein Film, der versucht, mit Genre zu spielen, aber das Genre eben nicht zu bedienen, sondern zu demolieren. Also ein Genrefilm zeichnet sich ja dadurch aus, dass er bestimmte Regeln hat, die jeder kennt, und diese Regeln werden weitgehend befolgt. Und das ist ja auch das Vergnügen beim Anschauen eines Genrefilms, dass man weiß, wohin das laufen wird, und man lässt sich darauf ein und man fühlt sich sicher, man fühlt sich aufgehoben in der Erzählung, weil man kennt im Prinzip die Regeln dieses Genres. Und bei Hotel war meine Idee, das genau zu enttäuschen, diese Erwartungshaltung des Zuschauers, dass man sich auskennt in einer Geschichte, das wollte ich zermärschern. Ist mir gut gelungen, weil den Film haben nicht viele Leute gemocht, sondern man hat mir eben dann vorgeworfen, dass der Film zu enttäuschend, oder dass das Ende fehlt, das war der Hauptvorwurf, aber das fehlte mit Absicht. Also es war mir klar, dass das Ende fehlt, und ich dachte, dass das irre witzig und originell ist, aber das Publikum hat das nicht gutiert. Das hat mich tatsächlich in eine Krise geworfen, weil ich verstanden habe, dass was ich spannend finde, ist nicht unbedingt das, was alle anderen spannend finden. Und außerdem ist mir klar geworden, dass die Sehgewohnheiten und das, was ein Publikum erwartet von einem Film, ganz schön stark ist. Also man kann nicht einfach sagen, ich schneide das ab und friss oder stirb, sondern das wollen die Leute dann nicht. Dann gehen die einfach nicht ins Kino oder sagen, schlechter Film. Das heißt, ich habe angefangen, und da habe ich mir viel Zeit genommen. Nach dem Film habe ich massiv darüber nachgedacht, wie kann ich das jetzt anders machen? Also wie kann ich immer noch die Regeln zermärschern und trotzdem dem Publikum suggerieren, dass der Film interessant ist und gut. Das war eine ganz schöne Denksportarbeit, und ich habe das Rätsel auch noch nicht ganz gelöst, aber von Film zu Film seitdem, also danach war Lourdes, dann Amofu und jetzt Little Joe, und wir können dann im Detail noch drüber sprechen, habe ich verschiedene Strategien entwickelt, um sozusagen das Manko, unter Anführungszeichen, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich Filme mache, dass das Ende fehlt, wie kann ich dieses Fehlen des Endes dem Publikum so verkaufen, dass sie es cool finden.
Ja, spannend. Eigentlich müssten wir fast jetzt. Ja, aber ich wollte noch auf was anderes zurückkommen. Ich kann mich erinnern, dass du auch ganz am Anfang von deiner Karriere sogar mal beinahe von der Filmakademie geflogen wärst. Stimmt das?
Mhm. Ja, auch das. Will man sonst eher nicht erzählen. Ja, also genau, das war im zweite Studienjahr. Da wurde ich negativ abgeschlossen, weil ich, also gab es einmal so eine Übung Verfolgungsjagd. Und Verfolgungsjagden, also wenn in einem Film eine Verfolgungsjagd vorkommt, gehe ich aufs Klo. Also das ist für mich das Signal, mir ein Glas Wasser zu holen oder mir die Nase zu bohren. Aber ich interessiere mich nicht für Verfolgungsjagden, auch in Filmen nicht, und es ist für mich ein Element, das ich auch nie verwende. Es ist irgendwie, ja, trotzdem war das sozusagen, das gehörte zum kleinen Einmaleins des Filmemachens, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, meine Verfolgungsjagd hat kein Mensch verstanden, wer da wen verfolgt, ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, warum die einander verfolgen sollen. Also das war tatsächlich missglückt. Und dann musste man noch einen Dokumentarfilm drehen. Den fand ich nicht so schlecht, meinen Dokumentarfilm, aber ich glaube, mein damaliger Professor, der Axel Korti, hatte schon den Eindruck gewonnen, dass ich nicht weiß, dass 1 und 1 2 macht. Egal, also da wäre ich durchgefallen, und dann ist aber der Korti gestorben. Das war in dem Fall dann mein Glück, weil sein Nachfolger, der Luki Stepanik, meine Doku nicht so schlecht fand und mich weiter mitlaufen hat lassen.
Das ist eine lustige Geschichte. Ich finde dein Gesamtwerk eigentlich wirklich beeindruckend. Auch mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass man einen Jessica Hausner-Film auch erkennt, ohne dass man deinen Namen im Titel gesehen hat, weil es so eine Geschlossenheit und so eine Stringenz hat und die Filme in gewisser Weise auch ein Genuss sind. Kamera, Ausstattung, Kostüme, die Musik auch diesmal von dem japanischen Komponisten Teiji Ito. Ich hoffe, wir schaffen noch ein bisschen, das auch zu kreuzen. Trotzdem reden wir heute über das Drehbuch zuallererst. Ich war letzte Woche 2 Tage im Filmmuseum bei so Gesprächen mit Wolfgang Kohlhase, und er meinte, dass die Drehbucharbeit eigentlich die Hälfte vom Film ist. Ist das für dich auch so? Vom Gefühl, dass das schon die halbe Miete ist. Und die Folgefrage ist beim Beginn, wie kommst du zu den Stoffen? Fangst du beim Thema an, bei den Figuren, beim Plot?
Also vom Zeitaufwand her ist es auf jeden Fall der halbe Film. Das finde ich immer irrsinnig erstaunlich, wie viel Zeit das braucht, so ein Drehbuch zu schreiben. Und das ist vielleicht auch das eine Ding, was man wirklich auch nicht schneller machen kann. Es ist, also finde ich, und die zweite Frage, die da dranhängt, eben was am Anfang steht. Am Anfang steht oft bei mir so eine kurze Idee. Das ist oft, manchmal ist es ein Wort oder es ist ein halber Satz oder eine Logline. Irgendwas, was wie so ein Schlagwort ist.
Weißt du noch, was das war bei Little Joe?
Bei Little Joe war es Invasion of the Body Snatchers Remake. Mhm. Ich habe auch tatsächlich recherchiert, wer die Rechte hat, aber es haben Warner Brothers die Rechte. Seitdem habe ich mir manchmal vorgestellt, dass ich dorthin pilgere und Warner Brothers mein Remake von Invasion of the Body Snatchers pitche. Und das wäre eigentlich lustig, weil ich würde Ihnen vorschlagen, dass bei meinem Remake es eben ein Happy End gibt. Also alle werden von diesen Weltallsporen befallen und ersetzt, und danach leben diese Klone glücklich zusammen bis an ihr Ende. Das fände ich die neueste Version eigentlich von Invasion of the Body Snatchers, weil bis jetzt ist es immer sozusagen dystopisch. Es ist immer ein negativer Blick in die Zukunft. Alle sind so ferngesteuert, und ist das nicht schrecklich? Und in meiner Version wäre das gut. Und so ähnlich ist auch Little Joe. Also in Little Joe ist ein zwiespältiges Happy End verpackt. Aber du hast mich gefragt.
Ja, nein, auch noch zu dem, das ist ja schon ein Anfang, genau. Aber das ist ja trotzdem noch nicht so viel. Ab wann kommt dann die Co-Autorin hinein oder ab wann kommt Dramaturgie dazu? Wie hat sich das bei Little Joe ganz konkret entwickelt?
Also,
und wie lange dauert das auch, dieser ewig. Prozess?
Also bei Little Joe war es ewig. Also die Jessica Lind, die hier auch sitzt, vorne in der ersten Reihe, die fesche Dame mit der Kappe, hat mit mir die allererste Zeit, also die Ideefindungsphase, gemeinsam bestritten. Und auch die Geraldine Bajar, mit der ich eben die letzten 3 Drehbücher zusammen geschrieben habe. Manchmal geht es leichter, manchmal geht es schwieriger. Und bei Little Joe war es schwierig, sozusagen das einzugrenzen und das richtige Setting zu finden. Das Setting ist für mich extrem wichtig, weil alle Geschichten, die ich schreibe, sind sozusagen kleine Versionen von Gesellschaftsbildern. Das heißt, ich suche immer ein Setting, das irgendwie sehr geschlossen ist, wo ich quasi die Hierarchien der Gesellschaft, die an diesem kleinen Ort existiert, erzählen kann. Deswegen gibt es auch immer viele Uniformen in meinen Filmen, weil Uniformen ja auch sozusagen die Position innerhalb meiner Gesellschaft beschreiben, visuell. Little Joe ist eben das Plant House, da ist das Plant House quasi unser Setting und sozusagen dieser Mikrokosmos einer Gesellschaft. Und es war eben lange unklar, was genau, also es gab sozusagen die Idee Invasion of the Body Snatchers, das heißt, etwas befällt Menschen, woraufhin die dann scheinbar verändert sind oder auch nicht, Fragezeichen. Also das heißt, wir haben nach etwas gesucht, wo man den Gedanken entwickeln kann, dass das jetzt Einfluss nimmt auf Menschen, aber es ist nicht klar, ob das wirklich so ist. Deswegen haben die Jessica und ich lange über Elektrosmog zum Beispiel nachgedacht. Wir haben so eine dicke Mappe von Recherche über Elektrosmog, kennen uns jetzt da irre gut aus. Ich stecke jeden Abend das WLAN ab, weil ich mich so gut auskenne. Aber es hat für die Geschichte dann doch nicht viel. Also Radioaktivität wäre auch zum Beispiel ein spannendes Thema. Aber
unsichtbar, deshalb schwierig, war das ein Grund?
Naja, unsichtbar war eigentlich die Voraussetzung. Wir haben was Unsichtbares gesucht und noch dazu sollte der Effekt auch unsichtbar sein. Insofern fällt Radioaktivität wieder weg. Aber Elektrosmog war nicht schlecht, weil da scheiden sich die Geister. Manche sagen, ja, das ist vom Elektrosmog, dass ich jetzt Kopfweh habe oder mich nicht konzentrieren kann oder mir mein kleiner Zehchen wehtut. Und andere sagen, nein, das hat nichts damit zu tun. Also das war schon die richtige Fährte, deswegen haben wir lange uns mit dem beschäftigt. Aber irgendwas hat gefehlt und ich denke im Nachhinein, es war sozusagen dieses Objekt der Blume. Also letztlich haben wir uns dann dafür entschlossen, dass Alice die Hauptfigur eine Wissenschaftlerin ist, die eine Blume erschaffen hat. Und diese Idee hat sozusagen dann die Geschichte zum Laufen gebracht, weil plötzlich war ich sozusagen in einer archaischen oder märchenhaften Erzählung, die sehr symbolträchtig auch ist, die jeder kennt, es ist eine Frankenstein-Geschichte. Zugleich war ich sozusagen mit meiner Hauptfigur total verbunden, weil sie diese Leidenschaft hat, diese Pflanze herstellen zu wollen. Also das war sozusagen irgendwie die zündende Idee, die dann die Geschichte zum Laufen gebracht hat und nach der wir lange gesucht haben.
Und da war die Geraldine noch gar nicht dabei?
Doch, da war die Geraldine, das ging immer parallel. Mhm. Lustigerweise haben, glaube ich, Jessica und Geraldine sich gar nie kennengelernt. Aber ich habe immer entweder mit der einen oder mit der anderen gesprochen. Aber das ist, also für mich ist das auch ein wirklich wichtiger Prozess, weil es geht ja auch darum, sozusagen diese eigenen Ideen abzuklopfen darauf, was wer anderer damit anfangen kann, was es für Assoziationen bei einem anderen Menschen auslöst. Deswegen erzähle ich auch, wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang bin, die erste Idee vielen Leuten, um zu schauen, kann ich das erzählen, wie reagieren die drauf? Beim Erzählen merkt man ja selber auch, das ist ganz schön fad oder das ist interessant.
Verschriftlichst du da schon was oder
weil du erst sagst mal lange im Gespräch? Nicht. Also zum Beispiel jetzt arbeite ich an einem neuen Drehbuch, wo ich nur Notizen mache, tonnenweise. Und dann manchmal, wenn ich das Gefühl habe, es muss nicht sein und keiner beobachtet mich, tippe ich in mein iPhone sozusagen so den Ablauf der Handlung, aber nur so testhalber. Dann erzähle ich es meinem Sohn. Der ist 9, das heißt, er ist gnadenlos.
Und schaust die Reaktionen an.
Ja, bei Little Joe hat er gesagt, es sollte irgendwie grausamer werden. Wahrscheinlich hat er recht gehabt.
Und das ist auch so ein Ping-Pong dann mit der Geraldine oder mit der Jessica?
Genau, das ist ein Ping-Pong. Ich denke nach, ich sammle und dann mache ich mir eben einen Termin aus, also eben jetzt zum Beispiel mit der Geraldine, die werde ich im Jänner treffen, dann sind wir eine Woche zusammen und reden einmal alles durch. Ich schicke ihr meine Notizen, wir reden alles durch. Und dann trennen wir uns wieder und dann beginnt bei mir der Schreibprozess. Aber das trenne ich. Also die Zusammenarbeit ist eigentlich hauptsächlich das Besprechen, das Verbale, sich auseinandersetzen mit den Ideen und Schreiben, das mache ich dann alleine.
Aha, ganz alleine?
Ja.
Und wie viel ist da vorher schon da, das Ganze?
Ja, also die erste Phase ist, dass ich versuche, ein sogenanntes Exposé, also das ist bei mir 1,5 Seiten oder 2 Seiten, wo ich die Geschichte aufschreibe, was wir vorhin gesagt haben. Also eine Geschichte, die man jemandem erzählen kann, ohne dass der andere vor Müdigkeit vom Hocker fällt. Also das ist das Ziel. Wenn ich das kann, wenn ich dir jetzt in 5 Minuten meinen neuen Film erzählen kann, das dauert, bis ich das kann. Also ich meine, das dauert ungefähr ein Jahr, bis ich zu dem Punkt komme, dass ich wirklich die Geschichte weiß. Und dann schreibe ich diese auf, 2 Seiten, und dann beginnt das Treatment und dann das Drehbuch. Also dann ist es eher so quasi, dann komme ich mir vor wie so ein Handwerker, dann setze ich das einfach um. Aber der kreative Moment ist dieses erste Jahr, bis die Geschichte steht.
Das erste Jahr des Sammelns und des Ping-Pongs.
Ja.
Zwischenfrage noch, wie findest du da die passenden Ping-Pong-Partnerinnen? Wie kommst du da drauf, mit wem das am besten geht?
Naja, also die Geraldine zum Beispiel habe ich kennengelernt bei Lourdes. Das war eigentlich auch ein bisschen ein Zufall. Sie hat bei einem Film von der Valeska Griesebach, die eine Freundin von uns beiden ist, bei Sehnsucht hat die Geraldine das Casting gemacht oder mitgearbeitet beim Casting. Und sie ist zweisprachig, sie ist Französin und spricht fließend Deutsch. Und für Lourdes habe ich jemanden gesucht, der zweisprachig ist, um mir zu helfen, dort gut zu kommunizieren. Und dann waren wir eine Woche lang in Lourdes und haben dort diese Recherchen gemacht, haben jeden Abend eine Flasche Rotwein, also mindestens eine Flasche getrunken, weil das so schrecklich ist, dieser Ort, also diese Ansammlung von sterbenskranken Menschen, die alle hoffen, noch geheilt zu werden. Das war wirklich emotional die schrecklichste oder weiß ich nicht, aufwendigste Reise, die ich je gemacht habe. Und dadurch sind wir, das hat uns sehr zusammengeschweißt. Also wir haben wirklich viel dort gemeinsam erlebt und haben eben gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Und ich finde, ein wichtiger Punkt, also jetzt sowohl mit der Geraldine als jetzt auch als mit Jessica, ist auch der gemeinsame Humor. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, ob man sozusagen eine Perspektive auf das Leben hat, wo man über ähnliche Momente lachen muss. Oder sozusagen das Lachen, das eben sozusagen aus dem Verstehen der eigenen Schwäche oder Unzulänglichkeit herauskommt. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Ton in meinen Filmen zumindest. Also das suche ich sozusagen in einem Partner, wenn wir zusammenarbeiten.
Und auch Ähnlichkeiten in dem Blick auf die Welt und auf das Leben? Oder?
Ja gut, ich meine, das, also man kann, also auch nicht, also ich weiß, die Geraldine und ich, wir streiten auch oft, weil in ihren Augen habe ich so einen total, also mein Blick auf die Dinge ist in ihren Augen viel zu negativ. Bei mir überlebt nichts. Während in ihrer Welt gibt es sozusagen das Gute ein bisschen. Und deswegen schupft sie mich manchmal und sagt, bitte, es können nicht immer alle nur Arschlöcher sein. Also es muss irgendwie, und das war sozusagen bei uns, bei unserer Zusammenarbeit, bei Lourdes, die Zusammenarbeit, das hat eben tatsächlich auch, ich finde, dass den Unterschied sieht man. Also Hotel habe ich noch allein geschrieben und bei Lourdes war die Geraldine dann dabei und Lourdes ist auch ein freundlicherer Film. Und das kommt auch durch das, dass sie an gewissen Stellen dann manchmal sozusagen, aber wirklich sozusagen, sie bringt dann aber auch die guten Argumente, die mich dann überzeugen, okay, ja stimmt, es gibt sowas wie Mitgefühl manchmal.
Ein wichtiger Punkt so am Beginn ist auch noch die Recherche, beziehungsweise die Frage, wie viel Recherche, weil die ganze Gentechnik und so, das ist ja, musst du ja sehr genau und präzise recherchiert haben, was ist da möglich?
Ja.
Und was ist, wo ist Erfindung und wo verlässt man dann die Genauigkeit? Hund drinnen, ist das möglich oder nicht? Also ein Hund in diesen...
Ja, das ist möglich.
Wirklich, wahr?
Ja, das ist und noch mehr. Nein, wir verlassen die Genauigkeit eigentlich nicht. Also die Recherche ist so, dass am Ende genug Informationen gesammelt werden, um sich die Informationen rauszusuchen, die wir für die Geschichte brauchen können. Also bei der Recherche, da hat eben hauptsächlich die Jessica mit mir zusammengearbeitet, da haben wir sehr viele Leute interviewt. Also wir haben diese Pflanzenzüchter in Holland, wir sind nach Holland gefahren, haben dort diese Riesenbetriebe mit ihren Tulpen und so weiter besucht und haben die auch immer gefragt, also unsere Lieblingsstandard-Schlussfrage war dann immer, ob die sich vorstellen können, dass eine Pflanze Menschen auf irgendeine Weise befällt oder verändert oder was weiß ich was.
Was haben die gesagt?
Nein, das ist natürlich auf gar keinen Fall der Fall. Und wir haben dann schon gemerkt, irgendwie, gut, das ist natürlich auch ein wissenschaftliches Know-how, das die nicht haben vielleicht. Wir haben dann sozusagen weiter recherchiert und haben mit Neurologen, also wir hatten sozusagen dann einen Pool an Wissenschaftlern, die mit uns wirklich am Buch gearbeitet haben. Das war eine Neurologin, ein Pflanzengenetiker und ein Humangenetiker. Und denen haben wir dieselbe Frage gestellt und denen ist dann schon was dazu eingefallen, weil tatsächlich Viren teilweise für genetische Mutationen, also für, jetzt weiß ich nur die englischen Worte, das ist echt lächerlich, also Gene Transfer, das, weißt du das noch auf Deutsch? Nein, also die Genmanipulation. Die Genmanipulation wird teilweise mit Viren gemacht oder Teilen von Viren. Und die haben dann sozusagen die Idee gehabt, okay, unter bestimmten Umständen könnte so ein Virus mutieren und wenn man ein Riesenpech hat und bestimmte Dinge noch dazukommen, dann kann dieser Virus auch menschliche Gehirne befallen. Dann haben wir noch sozusagen mit so einem Hirnforscher gesprochen, ein Amerikaner, der recht bekannt ist in der Filmszene, weil der auch Hollywood-Produktionen berät, der uns dann sozusagen noch die genauen Gehirnregionen genannt hat, die befallen werden müssten, damit ein Mensch sich zwar verändert, aber nicht sehr auffällig. Also wo zum Beispiel genau sowas wie Gefühle oder Empathie angegriffen werden von dem Virus. Und dann natürlich kannst du normal mit dem Menschen reden, aber die, die ihn besser kennen, werden vielleicht sagen, der ist irgendwie komisch geworden. Das haben wir alles ganz, ganz genau recherchiert und das war auch sehr spannend.
Und alles, bevor du zum Schreiben begonnen hast?
Ja.
Oder recherchierst du dann nachher nochmal und klopfst das ab?
Doch, das so parallel. Also wir brauchten eine bestimmte Grundidee, das war sozusagen ein Virus mutiert. Und dann, weil sonst hätte ich die Dialoge nicht schreiben können und sonst hätte ich nicht gewusst, wie die Geschichte verlaufen soll. Aber dann, während des Schreibens und im Nachhinein, sind schon noch Details dazugekommen. Und der Pflanzengenetiker hat zum Beispiel die Drehbuchversionen dann auch wirklich durchgelesen, damit sozusagen kein falsches Wort drinnen steht oder irgend sowas. Und wir haben eben auch Labors, oder weil du jetzt nach dem Hund fragst, also... Das ist wie überall auf der Welt. Man denkt sich sozusagen, oh, das sind Hochsicherheitstrakte, aber forget it. Die haben das Wurstsemmel neben dem Virenkulturenglas im Kühlschrank stehen.
Und auch, dass man so leicht mit dem Chip reinkommt, wie der Sohn?
Die haben nicht mal einen Chip. Das haben wir ja noch sozusagen dem Klischee des Science-Fiction-Films zuliebe dazu erfunden. Das ist Steinzeit in Wirklichkeit.
Aha. Sehr spannend. Ich würde gern, bevor wir noch weiter uns in die Details vom Drehbuch, ich habe auch das Drehbuch dann mit dem Film verglichen, da gibt es irgendwie für mich ein paar spannende Fragen, aber ich würde gern vorher nochmal aufmachen und zum Thema ein bisschen was sagen. Nochmal Kohlhase, der Satz hat mich so begeistert auch. Jede gute Geschichte beendet ihren Stoff und eröffnet eine Frage. In Little Joe sind so wahnsinnig viele Fragen bzw. Themen, die du anspielst und so viele Lesarten, die in dem in dem Stoff vorkommen. Das Glück, das ist ja schon im Untertitel, Glück ist ein Geschäft, die Gentechnik, Fremdheit der anderen, die Nichtbeherrschbarkeit vom Gegenüber, die Mutterrolle ist auch ein spannendes Thema, dass sich da die Hingabe zu Beruf versus Zeit fürs Kind samt der Schuldgefühle dazu, ja. Kontrollverlust, die Angst davor und so weiter und so fort. Wie viel Thema weißt du am Beginn vom Schreiben jetzt? Wie viel ist da schon da oder wie schaffst du es? Das habe ich mich gefragt. Die vielen Lesarten, die in vielen Filmen, aber auch in Little Joe möglich sind und die ja dann auch so Spaß machen, wenn man rausgeht aus dem Kino. Jeder Film eröffnet eine Frage und Jessicas Filme am Ende eröffnen irgendwie viele Lesarten und man kann nachher nochmal durchklopfen, wie der Film auch ganz anders zu verstehen wäre. Also diese Multithematik, wie geht das, dass man das einfließen lässt? Entsteht das einfach automatisch oder ist das...
Nein. Das war bei Little Joe eben die Schwierigkeit. Deswegen hat das Drehbuchschreiben auch so lange gedauert, weil, also was ich vorhin am Anfang erzählt habe, Hotel hat sozusagen einfach das Ende verweigert. Kann man auch machen. Bei Little Joe ist es so, diese Verweigerung ist verpackt in einem hübschen Kleidchen. Und das hübsche Kleidchen ist, dass der Zuschauer mindestens zwei Möglichkeiten hat, den Film zu interpretieren. Also das Ende gibt ihm sozusagen nicht den Segen und sagt, das ist die Antwort, sondern das Ende bzw. der ganze Film sagt, okay, du kannst die Antwort nehmen oder die Antwort. Das ist sozusagen das fehlende Ende für Anfänger. Und das war aber auch schwierig zu schreiben, weil das Schwierige daran war natürlich, wenn wir stärker in die eine Richtung gehen, dann hat sozusagen eine Mehrheit der Leser das Gefühl, dass der Film das aussagt und wenn wir stärker in die andere Richtung gehen. Also, wobei ich sagen muss, das war beim Drehbuchschreiben ein Balanceakt. Dadurch konnte zum Beispiel die Pflanze nie etwas bewirken, was eindeutig bestätigen würde, dass die Pflanze diesen Effekt hat. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen den Film überhaupt gesehen hat. Also da geht es um eine Pflanze, deren, wenn man den Pollen einatmet, dann verändert man sich oder auch nicht. Und dieses oder auch nicht ist der Witz daran. Also es muss offen bleiben. Und entweder man denkt, ja, der hat sich jetzt verändert oder man denkt es nicht. Das heißt, alle Szenen, die wir geschrieben und gedreht haben, waren auf eine Weise ambivalent. Es ist komisch, irgendwer reagiert irgendwie doof oder unangenehm oder nicht so wie erwartet. Aber es hat immer auch einen psychologischen Grund. Also zum Beispiel der Sohn von Alice, der kommt in die Pubertät und ist deswegen vielleicht unleidlich oder will zu seinem Vater ziehen und hat genug von seiner Mutter. Oder der Kollege ist vielleicht gekränkt, weil Alice seine Avancen nicht erwidert hat. Also es hat sozusagen jeder auch andere Gründe, warum er sich jetzt anders verhält. Und das war ganz schön kompliziert zu schreiben. Weil man hat natürlich Lust, wenn man schon in so einem Genre-Schreiben drinnen ist, dann sozusagen die Sau rauszulassen, so eben wie mein Sohn empfohlen hätte, dass es richtig knallt. Das ging aber nicht, weil wenn es richtig geknallt hätte, dann hätten wir sozusagen zu stark
die zweite Spur verloren.
Das wär auch ein interessanter Film gewesen, aber ein konventionellerer Film. Und der einzige Grund, den Film zu machen, war, dieses letzte erlösende Yes or No nicht zu bieten. Deswegen haben wir so lange herumgetüftelt an den Szenen und auch bei der Inszenierung, das hat sich natürlich durchgezogen. Wir haben auch beim Drehen verschiedene Versionen gedreht. Versionen, wo Chris, die Ben Whishaw-Rolle, dass er irgendwie noch barscher ist zu ihr oder weniger. Also sozusagen, um dann beim Schnitt noch die Möglichkeit zu haben, das Level zu variieren. Mhm. Und in diesem Film war das auch wirklich ganz eklatant, dass das Schneiden war wiederum ähnlich wie das Schreiben. Da ging es wieder genau um das. Wir haben verschiedene Schnittversionen einem Testpublikum vorgeführt und bei manchen Versionen haben fast alle gesagt, ja, das sieht man ja, die Pflanze verändert Menschen. Und dann haben wir wieder alles umgeschnitten, dann haben wieder alle gesagt, na wieso, da passiert ja gar nichts, natürlich ist das nur Einbildung. Dann haben wir wieder umgeschnitten und irgendwann hatten wir dann eine Version, wo lustigerweise dann so halb-halb. Also manche haben gesagt, ja, die Pflanze verändert, und andere gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann, wie der Film fertig war, und das war dann auch nochmal interessant, bei Testvorführungen ist das Publikum ja aufgefordert.